Am 10. Dezember 1948 wurden in der UN-Generalversammlung, wie wir in der Bundesrepublik sagen, bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen. An diesem 10. Dezember des Jahres 1948 wurden die Menschenrechte verkündet. Seither wird der 10. Dezember als Tag der Menschenrechte begangen. Für diese Sondersendung im Querfunk habe ich mir einen Schwerpunkt festgesetzt. Zwei Menschenrechte, von denen viele nicht einmal wissen, dass sie zu den Menschenrechten zählen. Die Artikel 22 und 28. Das Menschenrecht auf soziale Sicherheit und das Menschenrecht auf soziale und internationale Ordnung. Aus Gerichtsfilmen ist bekannt, dass Gesetze dazu da sind, gebrochen zu werden, und jeder Beitrag, der sich mit Menschenrechten beschäftigt, fügt grundsätzlich Beispiele hinzu, die nachweisen, dass Menschenrechte bis heute mit Füßen getreten werden. Verdeutlichen werden wir dies in dieser Sendung am Beispiel der Blockade der USA gegen Kuba. Unterschiedliche politische und kulturelle Vereinigungen aus dem Raum Karlsruhe werden in dieser Sendung dazu Stellung nehmen. Die Freundschaftsgesellschaft BRD Kuba, die Freundschaftsgesellschaft Vietnam, ein Sprecher der Deutschen Kommunistischen Partei, ein Interview mit einer Sprecherin der interventionistischen Linken, ein Interview mit einem Sprecher der Partei Die Linke und zwei Aktive der LeserInnen-Initiative Junge Welt stellen ihre Standpunkte dar. Mein Name ist René Lober und ich wünsche viel Spaß mit der Sendung. Querfunk in Karlsruhe auf der 104,8. Ich bin im Gespräch mit Roland Armbruster. Roland Armbruster gehört zur Freundschaftsgesellschaft BRD Kuba. Die Freundschaftsgesellschaft BRD Kuba trifft sich regelmäßig und versucht, Kontakte nach Kuba herzustellen bzw. die bestehenden Kontakte in Kuba zu halten. Roland, vielen Dank, dass du heute da bist.
Danke.
Themen werden sein die Wirtschaftsblockade der Vereinigten Staaten gegen das Land, gegen die Insel Kuba und internationale Bestrebungen dafür, einer kubanischen Medizinbrigade, die international Hilfe leistet, den Nobelpreis, genauer den Friedensnobelpreis, zu verleihen. Diese kubanische Medizinbrigade trägt den Namen Henry Reeves. Roland, was kannst du uns dazu sagen?
Henry Reeves, das ist ein Amerikanerjunge, der im 19. Jahrhundert auf der Seite der kubanischen Befreiungsarmee gegen die Spanier gekämpft hat. Nachdem ist diese Ärztebrigade, die 2009 gegründet wurde, benannt. 2009 ist die deshalb gegründet worden, eigentlich um der Amerikaner, der US-Amerikaner, zu helfen nach dem schweren Tropensturm Katrina, wo ja ganz New Orleans verwüstet worden ist. Die Amerikaner haben allerdings diese Hilfe abgelehnt von Kuba, obwohl die nichts gekostet.
Damit sind wir eigentlich schon mitten in der Politik. Was stört die Amerikaner an Kuba?
Ja, ich glaube, die Amerikaner stört nicht Kuba an sich. Kuba ist klar wirtschaftlich relativ unbedeutend. Aber sie ist halt bedeutend in Lateinamerika als das Beispiel, dass es ohne die Abhängigkeit von den USA besser geht. Im sozialen Bereich, im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich. Und das stört die Amerikaner.
Kuba ist das einzige sozialistische Land im großen Kontinent Amerika. Es gab eine Zeit lang noch El Salvador, die versucht haben, einen Sozialismus zu etablieren. Venezuela hatte auch gesagt, sie würden gerne den Weg in den Sozialismus bestreiten, hatten angefangen, Privatisierungen zurückzunehmen und Erdölkonzerne wieder öffentlich bzw. staatlich zu machen. In Venezuela ist seit Jahren Bürgerkrieg in der Form, dass es Menschen gibt, die quasi in US-amerikanischem Auftrag die Präsidentschaft versuchen an sich zu reißen. Also das eigentlich Störende an Kuba, könnte man ja sagen, ist es, dass Kuba sozialistisch ist.
Ja, dass es ein Beispiel ist, dass es eben ohne die US-Amerikaner besser gehen kann als mit der US-Amerikaner. Vor allem was die Gesundheit, Bildung und das Minimum Lebensniveau der Leute abbetrifft. Und die Besiegung der absoluten Armut, was in Kuba gelungen ist, was in all den anderen Ländern nicht gelingt. Und deshalb ist es in den anderen Ländern genau für die Arme ein Beispiel.
Jetzt bist du sehr schnell auf den sozialen Bereich zu sprechen gekommen, weil das im Sozialismus besser ist. Darüber kann man sicher vortrefflich streiten. Da gibt es ja immer wieder ellenlange Diskussionen, wissenschaftliche Untersuchungsberichte, auch weniger wissenschaftliche Untersuchungsberichte und vor allem individuelle Eindrücke. Also von Urlaubern, die nach Kuba reisen, hört man beide Seiten. Die eine Seite, die sagt, oh Gott, was für eine Armut, und tanken kann man auch nicht. Und die andere Seite, die sagt, naja, was für ein wunderschönes Land, was für eine fantastische Freundlichkeit, was für selbstbewusste Frauen. Also ob jetzt ein Sozialismus wirklich gut ist oder nicht, wie gesagt, darüber lässt sich ja vortrefflich streiten.
Deswegen hatte ich eingangs gesagt gehabt, du bist sehr schnell auf den sozialen Bereich gegangen. Ist es denn so, dass die USA überhaupt ein Interesse hätten, sich im sozialen Bereich mit Kuba messen zu wollen? Was ärgert denn eigentlich die USA tatsächlich?
Ja, weil eben genau für die Arme in Lateinamerika das, was dort funktioniert in dem sozialen Bereich, ein Beispiel ist. Und das stört natürlich die USA. Und dieses Beispiel könnte natürlich dazu führen, dass sich noch mehr Länder unabhängig machen von der USA. Ganz egal, was für Weg die dann in Detail gehen, um sozialistischer, halbsozialistischer, nettsozialistischer. Aber wenn sie sich unabhängig machen von der USA und ihrer Konzerne und ihrem Einfluss, schadet das natürlich die USA. Und es wird da alles bekämpft, was sich ihrem Einfluss entziehen will. Also auch in Ländern, die keineswegs sozialistisch sind und war. Also das war ja im Prinzip auch jetzt sehr lang nicht bisher. Es war sozialer, sind Elemente übernommen, sozialistische, auch nur Elemente, sind ganz klar kapitalistisch geblieben. Aber selbst das Beispiel war der USA zu viel, weil sie aus der Industrie rausgeflogen sind und diesen Einfluss verloren. Genau darum geht es. Es war ja in Chile da, in der 70er so, in dem Moment, wo Chile nach dem Kupferkonzern gegriffen hat, die den USA gehört, war klar, dass sie das Regime versucht zu stürzen. Und da hat es überhaupt keine Rolle gespielt, wie viele sozialistische und nicht-sozialistische sind.
Also es geht darum, dass die Ressourcen eines Landes, dass da amerikanische Konzerne der Auffassung sind, diese Ressourcen gehören in private Hand, gehören in die Hand von privaten Konzernen. Und wenn diese Privatisierung nicht möglich ist, dann ist es etwas, was die amerikanische Politik, insbesondere die amerikanische Außenpolitik in Lateinamerika oder im Raum Amerikas oder in der Geografie Amerikas stört. Heute ist Tag der Menschenrechte. Was würdest du sagen, was ist wichtig, am Tag der Menschenrechte zu besprechen im Hinblick auf Kuba?
Also zwei Sachen. Einmal, dass solche Blockade, wie es die USA macht, gegen solche Länder nichts Harmloses sind, sondern die Einfuhr wichtiger Medikamente, wichtiger Mittel verhindert und damit sterben auch Menschen an der Folge. In Kuba nicht so viel, weil die trotzdem ganz gut sind in viele Sachen, aber trotzdem. Das kostet Menschenleben, weil es zum Beispiel bestimmte Krebsmittel nicht gibt, weil die nur in den USA hergestellt werden. Und solche Geschichte, das heißt, das trifft die Bevölkerung. Oder wenn Kuba Kindern wird, dann Einführung von Nahrungsexporte, die man braucht, das trifft natürlich auch die Bevölkerung ganz direkt und unmittelbar. Insofern, und zweitens natürlich, die Ärztebrigade, die in viele schwache Länder sogar kostenlos hilft in der Pandemie, das ist natürlich ein tolles Beispiel, wie es gehört. Die USA macht das Gegenbeispiel, die kaufen Masken andere Länder von der Nase weg, kaufen Beatmungsgeräte andere Länder von der Nase weg, treibe die Preise hoch, das ist genau das Gegenteil. Insofern hat es schon mit Menschenrechten zu tun.
Ein bisschen bösartig dagegen gefragt. Gerade eben sagst du, der soziale Bereich in Kuba funktioniert ganz großartig. Jetzt sagst du, die Blockade ist Menschenleben gefährdend, die ist nicht harmlos, waren deine Worte, weil der Import von Medizin, der Import von Nahrung und andere Importe unterbunden werden aufgrund des Handelsembargos. Dann sagst du wiederum, die Ärztebrigade ist international unterwegs. Wär's denn nicht so, dass es sinnvoller wäre, genau die Ärzte da in Kuba einzusetzen, wo Medizin und Nahrungsmittel fehlen?
Die Kubaner haben genug Ärzte, mehr wie sie eigentlich bräuchte. Das ist das eine. Daran fehlt es nicht. Es fehlen bestimmte Medikamente, weil alle kann man nicht Keulern herstellen. Ein Stück weit schon mal immer auf Import angewiesen. Vieles kann Kuba herstellen, deswegen ist die Auswirkung nicht so stark. Ein Land, wo das schlechter wäre, würde diese Blockaden nochmal ganz andere Folge haben. Das war ja damals so, wo damals der Irak blockiert war, vor dem Krieg von den USA. Da sind Zehntausende umgekommen, weil sie medizinisch nicht vernünftig versorgt werden können. Das passiert natürlich in Kuba nicht, weil Kuba viele Medikamente selber herstellen kann, weil Kuba ausreichend medizinisches Personal hat. Trotzdem hat es Auswirkungen, weil, wie gesagt, es gibt natürlich auch Medikamente, die nicht hast, die dann auf einen Fehler für bestimmte Krankheiten sind. Es sind zwar wenig Leute, die es dann betrifft, aber es betrifft viele. Insofern hat es natürlich in Kuba aufgrund des ganzen Sozialstehens noch moderate Auswirkungen, aber es hat Auswirkungen. Und natürlich ist es ärgerlich, wenn die Leute stundenlang Schlange stehen für Nahrungsmittel oder wenn es wohl wieder kein Benzin gibt oder die Produktion nicht läuft, weil es kein Benzin gibt. Ne? Also insofern, es hat Auswirkungen, wenn auch gemildert durch das tolle Sozialsystem. Aber es ist da. Und insofern hat es mit Menschenrechten zu tun. Und Kuba hat natürlich immer gesagt, Hilfe ist für Kuba ein Selbstverständnis international und hängt nicht davon ab, ob sie selber die Reserve hin oder nicht hin. Also die Kubaner sagen immer, wir teilen auch das, was wir nicht haben, wenn es darauf ankommt. Nicht nur das, was wir übrig haben. Das ist ein ganz anderes Verständnis von Solidarität, wie das bei uns zum Teil gemacht wird. Ich habe irgendwas übrig, das kann ich dir irgendwo nachschieben, großzügig. Das sehen die Kubaner vom ganzen Selbstverständnis und denken völlig anders.
Du gehörst zu der Freundschaftsgesellschaft BRD Kuba. Gibt es persönliche Kontakte nach Kuba? Kannst du schildern, wie es den Menschen in Kuba oder auf Kuba derzeit geht?
Ja, natürlich. Viele von uns haben Kontakt nach Kuba. Ich selber ja. Über kubanische Frau. Ich kriege sehr hautnah mit, dass die Blockade Auswirkungen hat, dass man halt Schlange stehen muss, ne? Wenn man Essen braucht, dass Benzin rationiert ist und solche Geschichte. Das Leben in Kuba geht weiter. Die lassen sich auch nicht unterkriegen. Aber es hat Auswirkungen. Es ist nicht so, dass es keine hat. Viele Kubaner kriegen ja auch von den US-Verwandten Geld geschickt. Und das läuft mit der Anime, weil die Westunion das alles eingestellt hat. Natürlich merken die Leute, dass das fehlt.
Kannst du zu den Henry Reeves Brigaden noch was sagen? Du sagst, das sind quasi exportierte Ärzte, die weltweit kostenlos Hilfe anbieten.
Die Brigade ist spezialisiert auf Krisensituationen. Ich habe so gegründet worden, damals für St. Louis, auch wenn es die USA nicht genommen hat. Man hat es dann auch mal an Länder geschickt, die nichts haben. Die müssen auch nichts bezahlen. Dann gibt es Länder, die Geld haben. Die müssen halt auch bezahlen. Ne? Kuba war ja in Italien. Natürlich hat jeder was bezahlt. Damit finanzieren sie zum Teil die Einsätze nichts kosten. Und teilweise verdient der kubanische Staat natürlich auch ein paar Dollar. Also die Ärzte kosten ja Geld. Die Einsätze kosten Geld und die Geräte kosten Geld. Also so ist es nicht. Die Länder, die es zahlen können, die zahlen. Die, wo es gibt Länder, die kriegen die Hilfe über die WHO. Da macht halt Kuba einen Vertrag mit der WHO. Die WHO bezahlt es, wie es bei normaler Hilfsweise jetzt auch tut. Ne? Wenn es bei uns eine Nichtregierungsorganisation macht oder Deutschland macht es zum Teil ja, dann zahlt es die WHO, dass die Länder sich das leisten können. Und es gibt Länder, die von der WHO nichts kriegen, die es aber nicht bezahlen können. Für die macht man es dann natürlich.
Gibt es etwas, was du unseren Hörern gerne noch mitteilen möchtest?
Ja, bei der Blockade sollte man nicht nur auf die USA gucken, sondern auch auf Deutschland, auf die Bundesrepublik. Weil die Bundesrepublik stimmt zwar in der Regel bei der UNO gegen die Blockade, was gut ist, aber sie tun nichts aktiv gegen die Blockade. Gegenteil, sie duldet, dass deutsche Firmen wie DHL oder der Postbank keine Weisen nach Kuba machen oder keine Päckler, keine Briefe nach Kuba transportieren, sich im Prinzip an die US-amerikanische Blockade halten, obwohl es gegen europäisches und deutsches Recht verstoßt. Und das kann es eigentlich nicht sein. Und sie duldet, dass US-Firmen wie Western Union, die hier sich an die Blockade halten, damit auch nicht auch gegen europäische und deutsche Gesetze verstöße, das machen können, ohne Strafen befürchten zu müssen. Umgekehrt, wenn eine deutsche Firma in den USA gegen die Blockade verstößt, dann kriegt sie sofort eine Geldstrafe in den USA. Hier passiert aber nichts. Der US-Firma muss sich hier nicht an deutsche oder europäische Gesetze hält. Und das ist eigentlich nicht hinnehmbar. Die Bundesregierung müsste eigentlich gucken, dass die Firma hier sich nicht an der Blockade beteiligt. Weil wir ja offiziell damit nichts zu tun haben. Das ist eine. Das andere ist, dass wir eigentlich darauf achten müssen, dass, wie gesagt, auch die US-amerikanischen Firmen sich im europäischen Bundesland nicht beteiligen, weil es hier andere Gesetze gibt, die sie zu beachten haben. Und man hätte die Chance, mit dem neuen Präsidenten, mit den beiden, genau diese Sache zum Thema zu machen und zu sagen, so geht es nicht.
Was können unsere Hörerinnen und Hörer da tun?
Ja, sie können Druck ausüben auf die Bundesregierung, die beteiligte Partei, CDU, SPD, und dafür sorgen, dass es auch unsere Firmen nicht tun.
Wenn sich unsere Hörerinnen und Hörer informieren wollen zu den Aktivitäten der Freundschaftsgesellschaft BRD Kuba, könnten die im Internet Informationen finden?
Ja, unter fgbrdkuba.de. Das ist immer das Neueste drin zu Unblock Kuba, so heißt die Kampagne gegen die Blockade. Und da ist immer das Neueste drin zu Henry Reeves, zu der Brigade, wo die sind, was die machen und so weiter.
Roland, herzlichen Dank für das Interview. Ich wünsche alles Gute für die Arbeit der Freundschaftsgesellschaft BRD Kuba.
Danke.
Ich bin im Gespräch mit Stefan Kühner. Stefan Kühner ist aktiv in Karlsruhe für die Freundschaftsgesellschaft Vietnam. Vietnam und Kuba haben relativ gute Beziehungen miteinander. Damit ist Vietnam ein Ausnahmeland. Die meisten Länder der Welt hören auf die Vereinigten Staaten, wenn die sagen, boykottiert Kuba wirtschaftlich und militärisch, dann machen die Länder das. Wie sieht es mit Vietnam aus? Gibt es wirtschaftliche, militärische Zusammenarbeit?
Die beiden Länder arbeiten schon lange zusammen. Die beiden Länder sind befreundet. Das hat natürlich viel auch mit der Geschichte zu tun, mit ihrem Widerstand gegen Krieg, den die USA gegen diese Länder geführt hat. In Vietnam mit schweren und schwersten Waffen, einschließlich chemischen Waffen. Bei Kuba ist es vor allem der Wirtschaftsboykott, aber auch Vietnam kennt den Wirtschaftsboykott durch die USA.
Wie sieht denn heute die Zusammenarbeit aus zwischen Vietnam und Kuba?
Die beiden Länder haben enge wirtschaftliche Beziehungen. Die beiden Länder verbinden eine Freundschaft. Beide Länder sagen, wir sind auf dem Weg zum Sozialismus. Und beide Länder arbeiten jetzt gerade in diesen Zeiten von Covid-19 natürlich auch auf der Ebene des Gesundheitswesens sehr gut und aufmerksam zusammen.
Könntest du konkrete Beispiele nennen, wie so eine Zusammenarbeit dann aussieht? Also weil du gerade Covid-19 erzählt hast. Ich glaube, in beiden Ländern ist es mit der Infektionsrate nicht ganz so ausgebaut wie bei uns.
Naja, das kann ich schon sehr scharf zurückweisen. Ich war in der letzten Woche in der Botschaft Vietnams und vom Botschafter haben wir erfahren, dass seit 3 Monaten keine neuen Infektionen mit Corona stattgefunden haben in Vietnam und dass das Land glücklicherweise nur 35 Tote zu beklagen hat. Die Länder, die nicht kapitalistisch geprägt sind, haben eine andere Herangehensweise im Gesundheitssystem und im Umgang mit ihren Menschen.
Apropos Menschen, heute ist Tag der Menschenrechte. Es gibt immer wieder Vorwürfe, dass Menschenrechte in Vietnam nicht so gut eingehalten werden. Gerade Organisationen wie Amnesty International, die werfen Vietnam Menschenrechtsverletzungen vor.
Jetzt antworte ich provokativ. Wir haben über Corona gesprochen. In Vietnam leben die Menschen wieder ganz normal. Die Karaoke-Bars sind geöffnet, die Märkte sind geöffnet, die Menschen bewegen sich ganz normal. Und wir haben keine Massensterben von Menschen wegen Corona. Was ist das für eine Frage nach Menschenrechten? Ein anderes Beispiel, auch die Offenheit, mit der die Regierung mit den Menschen umgeht, die bereiten gerade ihren 13. Parteitag vor. Die haben eine Homepage in 6 Sprachen, wo alle Dokumente, die auf diesem Parteitag diskutiert werden, offengelegt werden. Was mehr an Demokratie kann ich mir eigentlich vorstellen? Und die Frage des Umgangs mit Leuten, die aus der USA mit Material versorgt werden und mit Argumenten versorgt werden, um rumzustänkern, sage ich jetzt mal, die haben vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten wie die Menschen, die hierzulande mit Aluhüten gegen Corona demonstrieren. Das mag sein, ja.
Wir im Querfunk, Freies Radio in Karlsruhe, sagen am Tag der Menschenrechte, wir machen eine Sondersendung gegen den Wirtschaftsboykott, der gegen Kuba gerichtet ist. Der Wirtschaftsboykott, eigentlich ausgerufen von den Vereinigten Staaten, wird von vielen anderen Ländern, ohne dass das dort irgendwie schriftlich niedergelegt wird oder wurde, genauso umgesetzt. Der deutsche Paketdienst weigert sich, als Produkte, die in Kuba hergestellt sind, in der Bundesrepublik zu verkaufen. Wie ist die Stimmung in der Freundschaftsgesellschaft Vietnam? Pro oder contra Boykott?
Also wir sind natürlich ganz klar gegen den Boykott. Das hat natürlich Gründe, die viel mit Vietnam zu tun haben. Von 1975, als der Krieg zu Ende war und sowohl die USA als auch die Bundesregierung Westdeutschlands versprochen hatten, Aufbauhilfe zu leisten, gab es keine Aufbauhilfe, sondern einen knallharten Wirtschaftsboykott. Ähnlich wie das jetzt gegen Kuba ist. Und die Regierung und die Institutionen, die Krankenhäuser in Vietnam bekamen aus dem Westen keinerlei technischen Ausrüstungen jüngeren Datums. Ja? Und das hat das Land zurückgeworfen, natürlich. Wenn man keine neuen Computer kriegt, wenn man keine Maschinen bekommen kann auf der neuesten Technik, dann kann man die Entwicklung nicht so vorantreiben, wie man das gerne möchte. Und deshalb verstehen natürlich auch die Menschen in Vietnam sehr gut, was das für Kuba und die Menschen in Kuba bedeutet, boykottiert zu werden.
Ist die Lage in Vietnam heute immer noch so, dass die mit alten Computern und ohne MRT-Geräte medizinische Versorgung machen?
Nee. Das, was in Vietnam passiert, das ist so außergewöhnlich, für mich auch als Freund Vietnams, eindrucksvoll. Vietnam macht sich auf den Weg zu einer Hightech-Nation. Vietnam hat sich das Ziel gesetzt, in Fragen Digitalisierung, in Fragen künstlicher Intelligenz, zu den führenden Ländern zu gehören. Und die sind auf einem guten Weg. Die bilden entsprechend Frauen und Männer aus, dass sie diese Aufgaben übernehmen können. Und sie bauen auch Unternehmen auf, die im Moment vor allem im Auftrag von großen westlichen IT-Firmen arbeiten. Also ich habe selber Freunde, die arbeiten für Siemens, die arbeiten für Unternehmen wie T-Systems, und die vietnamesischen Informatikerinnen und Informatiker werden sehr gerne angeheuert von diesen Firmen, weil die was auf dem Kasten haben.
Gibt es auch einen Austausch seitens IT und Rechnertechnologie zwischen Vietnam und Kuba?
Das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Die Entwicklungsstände in Kuba und Vietnam sind noch recht unterschiedlich. Die Digitalisierung in Vietnam bewegt sich auf einem sehr hohen Niveau. In Kuba ist die Entwicklung dort so, dass die jetzt dabei sind, Internet aufzubauen, um überhaupt mal die Voraussetzungen zu haben, in diese Bereiche reinsteigen zu können. Aber auch dort, der Austausch zwischen Wissenschaftlern ist vorhanden und keiner hat da Angst, dass ein anderer ihm irgendwo was in die Suppe spucken könnte.
Wenn sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer informieren wollen über die Freundschaftsgesellschaft Vietnam, über die Lebenssituation in Vietnam heute oder gar über die Freundschaft zwischen Kuba und Vietnam, was kannst du empfehlen? Gibt es Informationsportale, wo man solche Informationen bekommen kann?
Es gibt natürlich die Homepage der Freundschaftsgesellschaft Vietnam, das ist fg-vietnam.de, und selbstverständlich kann man dort auch nachfragen, um Informationsmaterial zu bitten. Ich denke, das ist der einfachste Weg, dort über die Homepage anzufragen, und dann antworte ich auch gerne und schicke entsprechendes Material oder versuche, die Fragen zu beantworten.
Gibt es Aktionen, die die Freundschaftsgesellschaft Vietnam unternimmt, von denen du sagen würdest, dass sie wertvoll sind, um Kuba zu unterstützen gegen die Blockade?
Ich habe schon erwähnt, die Zusammenarbeit in der Corona-Krise, und das ist eine äußerst wichtige. Es gibt eine Initiative, die heißt COVAX, wo vor allem Länder zusammenarbeiten mit dem Ziel, dass alle Länder auch gleichzeitig den Impfstoff kriegen und nicht in der Warteschlange ganz am Ende stehen. Ja? Die USA ist da nicht dabei, ja? Aber ich meine, das ist so ein Beispiel, wie Länder für sich für Gerechtigkeit einsetzen, gegenseitig. Und das ist für mich extrem wichtig.
Stefan, herzlichen Dank für das Interview.
Dankeschön für die Möglichkeit, hier einige Worte zu sprechen.
Wir sind in der Querfunksendung zum Tag der Menschenrechte. Schwerpunktthema heute ist die Blockade gegen Kuba. Ich habe einen Vertreter der Deutschen Kommunistischen Partei, Jens Kani, ins Gespräch gebeten. Jens, die Deutsche Kommunistische Partei hat seit vielen Jahren ein sehr solidarisches Verhältnis zu Kuba. Wie ist es entstanden? Warum ist es so? Was hat die Deutsche Kommunistische Partei mit Kuba zu tun?
Also die Solidarität mit Kuba und dem kubanischen Volk ist seit Gründung der DKP eigentlich, man kann sagen, identitätsprägend auch. Die kubanische und die Deutsche Kommunistische Partei stehen in einem regelmäßigen und engen Austausch auch zueinander. Und das drückt sich in konkreten, auch über die Jahrzehnte hinweg, immer wieder in konkreten, praktischen Solidaritätsprojekten aus.
Hast du Beispiele für solche Solidaritätsprojekte?
Also erst jetzt im März hat der 23. Parteitag in Absprache mit dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Kubas die Unterstützung des Aufbaus eines neuen Studienzentrums zum Leben und zum Werk von Fidel Castro beschlossen. Das ist jetzt das aktuellste Projekt, das unterstützt wird und zu dem auch Spenden gesammelt werden. Es gibt zum Beispiel seit 2002 in der Stadt Cadenas die Klinika Rosa Luxemburgo. Das ist eine, die ist auf Neurorehabilitation von Säuglingen und Kleinkindern spezialisiert. Und das war auch ein Gemeinschaftsprojekt der kubanischen und der Deutschen Kommunistischen Partei. In derselben Provinz sind vorher schon zwei Familienarztpraxen mit maßgeblicher Unterstützung der DKP errichtet worden. Und diese Solidarität hat auch, es geht nicht nur darum, Geld zu überweisen, sondern Genossinnen und Genossen fahren da regelmäßig auch wirklich hin und sind am Aufbau beteiligt. Das heißt, es geht bis hin, dass die Gebäude errichtet werden oder renoviert werden. Und das ist also ein Beispiel gelebter Solidarität, diese Arbeitsbrigaden, die dann aus Deutschland auch nach Kuba gehen.
Besonderer Dorn im Auge der Deutschen Kommunistischen Partei ist die Blockade, die die USA verhängt haben gegen Kuba, die Wirtschaftsblockade gegen Kuba. Ich hatte bereits im Gespräch einen Mann von der Freundschaftsgesellschaft BRD Kuba, der sagt, es kommen keine amerikanischen Lebensmittel nach Kuba, es kommen keine amerikanischen Medikamente nach Kuba. Die USA sind relativ nah an Kuba dran. Das heißt, eigentlich müsste das dem relativ leicht fallen können, rein logistisch gesehen. Was vermutest du, was ist der Grund, weshalb sind die USA so akribisch dabei, Kuba wirtschaftlich zu blockieren?
Also diese Blockadepolitik geht ja zurück schon im Prinzip vor, fast schon vor der Revolution, als absehbar war, dass die Revolution siegt. Gab es schon die ersten Pläne von militärischer Invasion über Wirtschaftskrieg. Das erklärte Ziel von Anfang an war, Kuba Geld und Versorgung zu rauben und dadurch Hunger, Verzweiflung und den Sturz der Regierung hervorzurufen. Und das sagt nicht ich, sondern das ist jetzt ein wörtliches Zitat des Staatssekretärs der Regierung Eisenhower von 1960. Jetzt könnte man natürlich sagen, 1960 ist ja schon eine Weile her, seitdem hat sich was geändert. Daher jetzt noch ein Zitat des US-Sonderbeauftragten von 2019. Wir werden die kubanische Wirtschaft erdrosseln. Und in Wahrheit, wenn hier von Wirtschaft gesprochen wird, geht es natürlich nicht um sinkende Quartalszahlen, sondern es geht hier um Menschenleben, also tatsächlich um Erdrosselung, also um Ermordung von Menschenleben. Und die Hauptwaffe in diesem Krieg ist eben die Blockade. Allein Donald Trump hat seit Amtsantritt fast wöchentlich die Blockade verschärft. Das sind eben unter anderem auch die Versorgung mit Medikamenten und medizinischen Gerätschaften betroffen. Nicht nur aus den USA, sondern die USA verhindern ja auch, dass andere Länder Lieferungen machen. Und insgesamt geht es natürlich nicht nur darum, den Sozialismus in Kuba zu stürzen, sondern es geht auch um die starke Ausstrahlungskraft Kubas auf ganz Lateinamerika. Weil so klein das Land auch ist, allein die Existenz dieses Sozialismus auf der Insel beweist Tag für Tag seit über 60 Jahren schon, dass eine Alternative möglich ist. Und zwar objektiv möglich ist eine Alternative zur politischen Abhängigkeit und zur ökonomischen Ausbeutung durch die USA. Und das hat natürlich Ausstrahlungskraft auf viele Menschen Lateinamerikas und gibt den antiimperialistischen Befreiungsbewegungen auch Mut und Hoffnung. Und diese Mut und Hoffnung soll eben auch dadurch zerschlagen werden mit dieser Blockade.
Wie ist es denn jetzt für die Parteimitglieder in der Deutschen Kommunistischen Partei? Du hast vorhin ein Beispiel gesagt gehabt, es gibt tatsächlich welche, die reisen nach Kuba, um Häuser zu bauen oder um logistische Unterstützung zu machen für diese Klinika Rosa Luxemburger oder für das Studienzentrum, das untersucht das Leben und Werk von Fidel Castro. Gibt es auch noch andere Anbindungen von Mitgliedern der Deutschen Kommunistischen Partei nach Kuba?
Mitglieder der Kommunistischen Partei sind natürlich in Freundschaftsinitiativen tätig. Und es gibt regelmäßig eigentlich auch Reisen nach Kuba und auch natürlich von Kuba nach Deutschland, also beispielsweise das Pressefest, das ja leider in diesem Jahr ausfällt und in den nächsten Jahren nachgeholt werden soll. Dort gibt es ja immer die Casa Kuba, wo unter anderem dann der kubanische Botschafter teilnimmt.
Was hat die Blockade gegen Kuba mit Menschenrechten zu tun?
Die Blockade hat in zweierlei Seiten mit Menschenrechten zu tun. Einerseits ist sie natürlich grob menschenrechtswidrig, weil fahrlässig Menschen getötet werden, indem zum Beispiel verhindert wird, dass Nahrung oder Medikamente geliefert wird. Das ist im Prinzip ist das unterlassene Hilfeleistung. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch dann den Vorwurf von Seiten der USA und auch von der Bundesregierung, dass eben diese Blockade legitimiert wird dadurch, dass Kuba angeblich menschenrechtsfeindlich sei. Und hier geht es eben darum, dass wir Letzteres als Lüge entlarven, weil das schlichtweg nicht stimmt. Also ein Beispiel ganz konkret, den kubanischen Ärztebrigaden wird vorgeworfen, oder der kubanischen Regierung wird vorgeworfen, dass diese Ärztebrigaden als Sklaven gehalten werden, dass sie keinen Lohn für ihre Arbeit bekämen, auch gewerkschaftlich nicht organisiert sind, was schlichtweg nicht der Wahrheit entspricht. Es ist sogar andersrum. Diese Ärztinnen und Ärzte, die hier unterwegs sind, behalten ihren Arbeitsplatz in Kuba und sind gleichzeitig noch weltweit unterwegs. Das heißt, sie bekommen zusätzlich zu dem Lohn, den sie sowieso schon bekommen, noch einen Zusatzlohn dafür, dass sie internationale Solidaritätsprojekten teilnehmen. Insofern müssen wir diese Propaganda, dass in Kuba Menschenrechte gebrochen werden oder auch Demokratie nicht gelebt wird, was ja regelmäßig auch durch die Wahlen, die dort stattfinden und deutlich demokratischer stattfinden als bei uns, widerlegt wird, diese Propaganda müssen wir entgegentreten.
Angenommen, unsere Hörerinnen und Hörer würden sich jetzt dafür interessieren, für die Aktivitäten der Deutschen Kommunistischen Partei. Was könnten die denn konkret tun, um Kuba zu unterstützen, um sich dafür einzusetzen, dass das Menschenrecht auf medizinische Versorgung oder das Menschenrecht auf freiem Handel, sogar mit einem sozialistischen Land, durchgesetzt werden kann? Gibt es Aktionen seitens der DKP, die für unsere Hörerinnen und Hörer zugänglich sind?
Also eine ganz konkrete Aktion ist das, was ich vorhin schon nannte, nämlich der Aufbau des Studienzentrums. Und natürlich sind auch die Arztpraxen und die Rosa-Luxemburg-Klinik weiterhin auf Spenden angewiesen. Das ist auf jeden Fall, sind auf jeden Fall Felder, wo man finanziell tätig sein kann. Und es gibt auch nach wie vor, also in der zur Zeit der Pandemie vermutlich erstmal nicht, aber anschließend mit Sicherheit auch wieder konkret Reisen nach Kuba. Und zwar keine Urlaubsreisen, sondern Reisen, um sich politisch auszutauschen, um konkret dort zu arbeiten, an konkreten Projekten zu helfen und natürlich aber auch mit den Genossinnen und Genossen und den Menschen vor Ort einfach gemeinsam zu leben und zu arbeiten und die Kultur zu erfahren, dieses freien Kuba.
Jens Kani, vielen Dank für das Interview und ich wünsche alles Gute für die unterstützenden Tätigkeiten, die die Deutsche Kommunistische Partei macht.
Danke für die Einladung.
Im folgenden Interview berichtet Brigitte von der interventionistischen Linken von persönlichen Eindrücken, die sie in Kuba selbst sammeln konnte, und von 30 Jahren politischer und wirtschaftlicher Entwicklung in Kuba.
Vor 60 Jahren eröffnete die kubanische Revolution den Menschen in Kuba die Perspektive des Aufbaus eines Lebens in Würde mit Zugang zu Gesundheit, zu Bildung, was sie vorher nicht hatten. Unter den Batista-Regimes durften Schwarze sogar noch nicht mal an den Strand, der überall privat war. Die kubanische Revolution hatte aber auch eine weltweite Ausstrahlung und weltweit war es ein Zeichen der Hoffnung für alle sozialen und Befreiungsbewegungen, für eine solidarische Gesellschaft zu schreiten. Und ebenfalls seit 60 Jahren gibt es einen Boykott der US-Regierung gegen Kuba, um genau den Weg in eine solidarische, menschenwürdige Gesellschaft zu verhindern. Meine Interviewpartnerin ist Brigitte von der Interventionistischen Linken. Brigitte war mehrfach in Kuba, das erste Mal 1981 mit einer internationalen Arbeitsbrigade und später unter anderem auch während der Perioda Especial in den 90er Jahren. Brigitte, was hat dich bei deinem Aufenthalt in Kuba 1981 am meisten beeindruckt?
Für mich am beeindruckendsten war die Offenheit der Debatte zum damaligen Zeitpunkt. Es wurde sehr viel diskutiert über die Frage, wie die Wirtschaft weiterhin gestaltet werden sollte. Das war bei allen eigentlich ein Thema und basierte eigentlich darauf, dass schon nach der Revolution Kuba ganz viele Wissenschaftler, linke Wirtschaftswissenschaftler und so weiter, unter anderem auch Mondell, eingeladen hatte, um gemeinsam zu diskutieren, wie so eine neue Gesellschaft, eine sozialistische Gesellschaft von unten aufgebaut werden konnte. Diese Diskussion, die war natürlich nie beendet, die wurde offen weitergeführt. Der andere Punkt für mich war der praktische Internationalismus, der damals auch sichtbar war und heute auch noch sichtbar ist, insbesondere was das Bildungssystem und auch die medizinische Versorgung anbelangte. Es gab damals schon Medizinerbrigaden, die in Notsituationen in aller Welt geholfen haben. Und der praktische Internationalismus war auch damals schon sichtbar, dass ganz, ganz viele junge Menschen, vor allem aus den afrikanischen Staaten, in Kuba ihre Ausbildung gemacht haben, Schulausbildung, Universitätsausbildung. Das war ein Beitrag, ein internationaler Beitrag zur Solidarität. Aber gleichzeitig war damals schon erkennbar immer die Auseinandersetzung, gibt es einen weiteren Angriff der USA, die immer wieder versucht haben, Kuba zu provozieren, Flugzeuge in den kubanischen Luftraum gestellt haben. Und es gab ja die ganzen Jahre über einerseits Versuche, Kuba militärisch einzunehmen, zum Beispiel der Angriff in der Schweinebucht, aber auch unendlich viele, bis zu seinem Tode, unendlich viele Angriffe auf Castro, der einfach damals schon die USA die Vorstellung hatte, man könnte so jemand wie Castro einfach liquidieren und dann hätte man Kuba sozusagen wieder im Griff.
Aufgrund des Boykotts der US-Regierung war die kubanische Regierung gezwungen, die gesamte Technik umzustellen. Und zwar auf Technik aus der Sowjetunion und aus der DDR. Nach 1989 hatten sie jetzt ein großes Problem, da die Ersatzteile jetzt überhaupt nicht mehr geliefert wurden und unter anderem sogar die Bundesregierung darauf geachtet hat, dass Ersatzteile, die es in der DDR, in der ehemaligen DDR gegeben hätte, lieber verschrottet werden, als dass sie nach Kuba geliefert werden konnten. Das hat natürlich zu einer Verschlechterung der Lage geführt, die sogenannte Periode Especial. Kannst du uns etwas über die Situation damals erzählen, Brigitte?
Das war sicher die erste ganz große Wirtschaftskrise, die Kuba getroffen hat. Denn es fehlten plötzlich natürlich überall Ersatzteile. Es fehlten die Lieferungen auch an Lebensmitteln, sodass tatsächlich eine Notsituation in Kuba entstand. Das hat dann in der Praxis dazu geführt, dass auf jedem Balkon Hühner gehalten wurden, in jeder kleinen Park oder mitten in der Straßenkreuzung zum Grünstreifen dann mit Gemüse bepflanzt wurde. Es gab also überall Anstrengungen, diese Situation in irgendeiner Form zu meistern. Und natürlich hat die USA versucht, genau diese Situation auszunutzen. Es ist aber letztendlich nicht gelungen. Die kubanische Bevölkerung hat letztlich durch gemeinsame Anstrengung diese Krise überwinden können.
Der Wirtschaftskrieg der US-Regierung über 60 Jahre gegen Kuba hat dazu geführt, dass natürlich die kubanische Regierung auch immer andere Wirtschaftspartnerinnen oder andere Zusammenarbeit suchen mussten. Kannst du uns darüber was erzählen, vor allen Dingen auch, was das für Auswirkungen für die kubanische Entwicklung gehabt hat?
Na, in den Folgejahren gab es eigentlich ganz wenige Länder, die dann die Zusammenarbeit mit Kuba aufrechterhalten haben. Da gehörte dann Russland dazu, aber auch China, wobei hier gesagt werden muss, dass da auch politische und wirtschaftliche Eigeninteressen und strategische Eigeninteressen von Seiten Russlands und China mit verbunden waren, die nicht immer mit den ursprünglichen Zielen, die die kubanische Revolution hatte, in Übereinstimmung zu bringen waren. In der kubanischen Gesellschaft hat das natürlich zu gewissen Auswirkungen geführt. Schon in den Anfang 80er Jahren wurden ja damals zum Beispiel die sogenannten Dollar-Tiendas eingeführt. Und das war natürlich zunächst mal ein Rückfall, denn Ansatz der kubanischen Revolution war ja, dass alles, was gesellschaftlich zur Verfügung steht, auch allen zugutekommen sollte. Das war der erste Bruch mit dieser grundsätzlichen Überlegung. Und auch in der Folgezeit durch den Ausbau des Tourismus zum Beispiel kam es zu neuen Formen auch der Ungleichentwicklung in Kuba selber, weil es plötzlich Leute gibt, die über Dollars verfügen und dazu mehrere Möglichkeiten gibt, sich Konsumgüter zu kaufen und andere, die von diesem Dollargeschäft dann ausgeschlossen waren. Das führt natürlich zu einer Ungleichentwicklung in der kubanischen Gesellschaft, führt zu Unmut und genau dieser Punkt wird ja dann auch durch die USA versucht, diesen Spaltpilz weiterzuführen, damit das Ziel des Sturz der kubanischen Regierung endlich erreicht wird. Wobei es da nicht um die Regierung als solche geht, sondern man will einfach dieses Beispiel einer anderen, der Eröffnung einer anderen gesellschaftlichen Möglichkeit, das will man ausradieren.
Ein Mittel, diesem Druck entgegenzuwirken, auch gegen diese Erosionserscheinungen in einer Gesellschaft, die dadurch entstehen, ist immer die solidarische internationale Zusammenarbeit, die auch schon Che Guevara immer eingefordert hat. Welche Rolle hat in diesem Zusammenhang die Zusammenarbeit im Alba-Bündnis mit Staaten wie Venezuela oder Bolivien gehabt, nach dem Sieg der bolivarianischen Revolution in Venezuela unter Chavez?
Es war nun möglich, im gegenseitigen Austausch zum Nutzen der jeweiligen Entwicklungen zu handeln. So hat Venezuela nun das notwendig benötigte Öl nach Kuba geliefert, während Kuba Venezuela unterstützt hat im Bildungswesen und im Gesundheitswesen, in dem viele Ärzte, Ärztinnen, Krankenschwestern, Lehrer, Lehrerinnen nach Venezuela entsandt worden sind. Das war nur ein Beispiel für die praktische Zusammenarbeit.
Wir haben gehört, welche fatalen Auswirkungen die 60 Jahre lang dauernde Blockade der US-Regierung gegen Kuba gehabt hat. Wir haben auch gehört, wie es möglich war, eben durch internationale Zusammenarbeit etwas dagegen zu setzen und wieder Spielräume zu eröffnen, um eine solidarische Entwicklung voranzutreiben. Welche Bedeutung hat die derzeitige Kampagne gegen die derzeitige Blockade?
Der Wirtschaftskrieg gegen Kuba, der hauptsächlich durch diese Blockade geführt wird, muss beendet werden. Der Kampf dagegen dauert, solange es diese Blockade gibt. Er muss deshalb beendet werden, um der kubanischen Bevölkerung die Luft zum Atmen zu geben, und zwar zum politischen Atmen. Luft wieder zu geben, sich nicht nur damit beschäftigen zu müssen, wie das konkrete Überleben gesichert wird, sondern wieder Luft für eine öffentliche, demokratische Debatte über den Weg zum Sozialismus.
Dem ist nicht viel hinzuzufügen und wir alle sollten dazu beitragen, dass es gelingt.
Mein nächster Gesprächspartner ist Elvis Capece. Elvis Capece spricht für die Linkspartei in Karlsruhe. Neben dem Flyer, den es geben wird, beziehungsweise der kleinen Zeitung, die es geben wird, wo ich später noch meine Website angeben werde, wo man diese Zeitung lesen kann. Neben dieser Publikation ist das Thema Menschenrechte am Tag der Menschenrechte natürlich das spannendste Thema. Wir sagen am Tag der Menschenrechte, dass man die Blockade gegen Kuba aufheben sollte. Da haben mir bis jetzt beide Interviewpartner, die wir schon hatten, gesagt, wie wichtig das ist, diese Blockade aufzuheben. Elvis, wie siehst du das? In welchem Zusammenhang stehen die Menschenrechte zu der Lage in Kuba heute, beziehungsweise im Verhältnis zu der Blockade, die gegen Kuba verhängt ist?
Das hat natürlich sehr viel mit Menschenrechten zu tun. Die Gesamtproblematik der Geschichte der Blockade, wenn man die sich nochmal vergegenwärtigt, hat natürlich zu einer massiven Beeinflussung der Entfaltungsmöglichkeiten der Menschen auf Kuba geführt. Menschenrechte auch von daher, weil man die Möglichkeit auch entzieht, sich weiter zu bewegen als über die Insel hinaus, zum Beispiel, was die persönliche Freiheit betrifft. Eingriff in die Menschenrechte, weil die Sanktionen ja zu einer massiven wirtschaftlichen Verwerfung führen. Und wenn wir unterdessen feststellen müssen, dass quasi dadurch, dass potenzielle oder mögliche Wirtschaftspartner von Kuba unter Bedrohung der USA, dass sie ansonsten Sanktionen spüren, keine ökonomische und sonstigen Kontakte pflegen können wie Kuba, hat es sehr wohl was mit Menschenrechten zu tun. Also es fehlt an Medikamenten unterdessen, das weiß man. Und wenn Medikamente fehlen, heißt es, Patientinnen und Patienten können nicht behandelt werden. Und das, obwohl Kuba eigentlich ein herausragendes medizinisches System hat, was ja nicht nur beispielgebend ist für den ganzen süd- und lateinamerikanischen Raum, sondern wo ja selbst die westlichen und europäischen Länder zugestehen, dass das eine große sozialpolitische Errungenschaft der kubanischen Gesellschaft ist. Und wenn man also durch Wirtschaftsboykott verhindert, dass auch der Austausch von Medikamenten stattfindet, wo es ja normalerweise so einen gewissen Grundkonsens geben soll, dass man an der Stelle eben nicht ökonomische oder sagen wir mal geopolitische Interessen nach vorne stellt, dann ist das natürlich schon eine ganz große Beeinflussung auch der Menschenrechte in dem Land, die von diesem Boykott besonders betroffen sind.
Du sprichst für die Partei Die Linke. Die Partei Die Linke hat Anbindung an Kuba. Wie sehen diese Anbindungen aus?
Wir versuchen immer auf der politischen Ebene ein Stück weit gegenzuhalten. Wenn die Regierungsparteien und eigentlich muss man ja sagen, die anderen Parteien, die parlamentarisch vertreten sind in Deutschland oder auch im EU-Parlament, wieder in blindem Gehorsam der jeweiligen US-Politik hinterherrennen. Da versuchen wir schon, Gegenpole zu setzen. Und Heinz Bierbaum, der ja seit jüngerer Zeit der Vorsitzende der Europäischen Linken ist, der hat es auch nochmal ganz stark akzentuiert, als er vor einem Jahr mehr oder weniger diese Funktion übernommen hat und hat auch gesagt, dass es der Auftrag der Linken ist, parlamentarisch auch ein Stück gegenzuhalten. Dass das nicht von großen Erfolgen gekrönt ist oder man zumindest nach außen nicht so viel wahrnimmt, liegt natürlich daran, wie die Öffentlichkeit mit diesem Politikansatz umgeht, also die Medienöffentlichkeit mit diesem Politikansatz umgeht. Die versuchen das natürlich unter der Decke zu halten und bewerten die geostrategischen Überlegungen der USA und der EU-Staaten dann in der Folge deutlich höher.
Du sprichst von geostrategischen Erwägungen. Meinst du jetzt damit den Bereich Militarisierung und Krieg oder meinst du damit den Welthandel?
Ja, es geht ja bei dieser Frage, was sind die Gründe des US-Boykotts, ging es ja immer um zwei Sachen. Einmal natürlich klar, dass man sich nicht dem Schutzschirm damals schon nicht unterworfen hat. Welthandel natürlich auch. Die USA, spätestens unter Trump, aber eigentlich auch schon davor, haben immer darauf geachtet, dass wirtschaftlich nicht zu viel Handelsspielraum für Kuba entsteht. Und gerade jetzt in dieser Zeit nach dem Kalten Krieg war ja der wirtschaftliche Erfolg Kubas ein Stück weit darauf gegründet, dass man eine eher etwas linke Bewegung in ganz Südamerika wahrnehmen konnte, Süd- und Mittelamerika, und daraus Kuba ja auch in eine Schlüsselposition für den Handel gerutscht ist. Welthandel ist vielleicht noch ein bisschen zu viel gesagt, aber für diesen Raum Mittel- und Südamerika ist Kuba ganz entscheidend.
Du hattest eben den Fraktionsvorsitzenden der Linksparteien im Europäischen Parlament erwähnt, den Herrn Bierbaum, der sinngemäß aber sagt, dass man nicht unbedingt den USA folgen sollte, sondern dass man eine eigene politische Agenda setzen sollte bezüglich Kuba. Wie könnte die denn aussehen? Hat der Herr Bierbaum da schon Vorschläge gemacht, beziehungsweise gibt es Vorschläge, die du deinerseits machen würdest im Rahmen der Partei Die Linke?
Also der Heinz Bierbaum ist der Parteichef der Europäischen Linke, nicht der Fraktionsvorsitzende, nicht, dass wir beide Ärger kriegen. Der Heinz Bierbaum, ich sehe ja so Sachen immer deswegen auch ganz gerne doppelt und dreifach an, weil ich dadurch, dass ich ja selber hauptberuflich Gewerkschafter bin, mich dann immer damit befasse, was Gewerkschaftskollegen befassen, die sich in der Partei auch tummeln. Und Heinz Bierbaum war mal ein bedeutender IG Metaller. Er spricht natürlich davon, dass es darum gehen muss, eine eigene Außen- und auch wirtschaftliche Politik in der Europäischen Union zu entwickeln, die dann tatsächlich auch unabhängig vom Einfluss der USA selber die wirtschaftlichen Kontakte zu knüpfen. Und sowas darf natürlich auch nicht vor Kuba und Süd- und Lateinamerika Halt machen, sondern man muss natürlich sowas dann auch schon immer als großes Ganzes betrachten. Wenn ich jetzt von wirtschaftlichen Beziehungen rede, will ich ganz bewusst dazu sagen, rede ich natürlich nicht von globalisiertem Kapitalismus über allem, sondern da geht es natürlich tatsächlich um eine faire partnerschaftliche internationale Wirtschaftspolitik. Stichwort Nachhaltigkeit. Man guckt, wie leben andere Völker, was kann man tun? Handelsabkommen dürfen nicht so gemacht werden, dass immer nur die gewinnen, die wirtschaftliche Power haben, und die anderen sind dann die Billigländer und Zulieferer. Das meinen wir als Linke natürlich nicht, wenn wir von internationalen wirtschaftlichen Beziehungen reden, sondern schon von fairer Partnerschaft.
Die John Reeves Brigaden sind international unterwegs, um medizinische Hilfe zu leisten. Es gibt den Vorschlag, den John Reeves Brigaden den Friedensnobelpreis zu geben. Hast du schon unterschrieben dafür, dass die das auch machen?
Habe ich, ja. Ja, es geht natürlich da immer um den politischen Wert, der sich daraus ziehen lässt. Natürlich würde das den Diskurs wieder eröffnen, in eine ganz klare Richtung zu sagen, ja, wir erkennen endlich an, welche Leistungen Kuba bringt und welche vor allem Vorleistungen sie erbringen. Also es geht ja nicht nur darum, dass die hingehen und sagen, geben wir das und du gibst uns das, sondern es werden Vorleistungen erbracht, sogar bis tief nach Europa. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass es Kontakte gab, nicht nur nach Russland, sondern zum Beispiel auch nach Italien. Sogar medizinische Hilfe, 1:1. Und damit werden Diskussionen befeuert, die Frage, ob dieser Boykott USA und so weiter tatsächlich noch zeitgemäß ist oder ob man nicht endlich mal versuchen muss, diese Verhältnisse zu normalisieren. Und auch wenn man demokratische Defizite anprangert, da gibt es sicherlich immer Stellen, wo man darüber diskutieren kann, frage ich mich immer, warum man damit zweierlei Maß misst. Es gibt Länder, wo man sagt, ja, wenn wir mit denen schön ökonomisch uns beschäftigen, dann öffnet es doch das Tor zur Demokratie, und bei anderen Ländern gilt dieses Argument komischerweise nicht. Also von daher fände ich das gut, wenn der Friedensnobelpreis in die Richtung ginge, einfach um auch notwendige Diskussionen voranzubringen.
Die Partei Die Linke ist entstanden aus einer Partei, die früher mal PDS hieß, eine sozialdemokratische Partei. Jetzt gibt es also zwei sozialdemokratische Parteien im Deutschen Bundestag. Die andere sozialdemokratische Partei, die SPD, hat relativ wenig Anbindung an Kuba und an die Vorstellungen von Lebensqualität bzw. von Staatsverwaltung. Kuba ist ein sozialistisches Land. Warum tut sich die Linke weniger schwer, das Staatssystem Kuba anzuerkennen, wie das die SPD tut?
Ja, also erstmal betrachten wir uns ja selber als demokratisch-sozialistische Partei und weniger als sozialdemokratisch. Jetzt kann man in der Realität natürlich immer darüber diskutieren. Und es gab ja auch schon mal in Weimar zwei sozialdemokratische Parteien. Wir haben natürlich eine historische Anbindung, die über diesen Strang der PDS in die jetzige Linke eingewandert ist, wo ja viele, die damals auch politisch 1:1 agiert haben oder vor viele Jahre in Kuba gelebt haben, durchaus noch ein sehr offenes Ohr und auch in der Diskussion mit denjenigen sind, die vielleicht über den politischen Strang zur Linken gekommen sind, wie jetzt ich selber auch. Ich bin ja auch dann über die WASG und mal als enttäuschter Sozialdemokrat, der dann einige Jahre politisch unabhängig agiert hat, da reingekommen, weil wir einfach sagen, es muss doch darum gehen, in erster Linie zu gucken, wie es den Menschen geht. Ja, und wo wir mehr oder weniger durch die die internationale Verbindung, jetzt kann man das alte DDR-Schlagwort von der Völkerfreundschaft wieder rausnehmen, versuchen kann eben für alle vernünftige wirtschaftliche, soziale und gesellschaftliche Errungenschaften einfach zu internationalisieren mit allen Mitspielern, die da mitspielen müssen.
Gibt es Informationsportale seitens der Partei Die Linke, die sich mit Kuba beschäftigen, bei denen unsere Hörerinnen und Hörer sich nochmal Informationen beschaffen können?
Es gibt bei der Partei die Arbeitsgemeinschaft Kuba Sie, die kommt auch aus der alten PDS. Da gibt es relativ aktuelle Informationsportale. Es gibt auch Querverbindungen zu der anderen Freundschaftsgesellschaft, der Freundschaftsgesellschaft WRT Kuba. Die gibt es ebenfalls, oder da kann man sich relativ gut informieren. Es gibt natürlich örtliche Gruppen, wo man sich engagieren kann. Und Anbindungen auch an Gruppen, die sich innerhalb von Gewerkschaften bewegen, die sich stark mit dem Thema befassen. So hat im letzten Magazin von Verdi, das ist eine der DGB-Gewerkschaften, gab es einen Aufruf von Kulturschaffenden und Wissenschaftlern, die gewerkschaftsnah sind, die nochmal appelliert haben, endlich diese Boykottpolitik zu beenden. Also es gibt da schon unterschiedliche Anknüpfungspunkte, die auch miteinander kommunizieren.
Gibt es etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne noch mitgeben würdest bezüglich dem Thema Kuba bzw. Boykott gegen Kuba?
Ich denke, es lohnt sich immer, darauf zu gucken, mit welcher Motivation die Vereinigten Staaten oder diejenigen, die Kuba als ein rückständiges, altkommunistisches Land bezeichnen, mit welcher Motivation die rangehen. Und ich glaube, spätestens, wenn man das Gebaren des jetzt dann ausscheidenden US-Präsidenten Trump sieht, dann dürfte eigentlich so manche politische Motivation der US-Regierung nochmal in einem anderen Licht erscheinen. Es geht da weniger um Frieden, Demokratie, Völkerrechte und Befreiung, sondern es geht mehr oder weniger darum, politisch nachzukarten, weil es da eine kleine Insel geschafft hat, quasi aus einer Art Kolonialsystem und Vassallensystem der USA sich zu lösen, zu emanzipieren und dummerweise eben 60 Seemeilen vor der US-Küste liegt.
Elvis, herzlichen Dank für das Interview.
Gerne.
Querfunk in Karlsruhe, das einzig freie Radio, was wir hier in Karlsruhe haben. Wir sind in der Sondersendung zum Tag der Menschenrechte, in der Sondersendung gegen die Blockade von Kuba. Das ist eine Aktion, die nennt sich derzeit Unblock Kuba. Und ich freue mich ganz besonders, zwei AktivistInnen zu haben vom Leserkreis Junge Welt beziehungsweise von der Jungen WeltleserInnen-Initiative Karlsruhe. Ein herzliches Willkommen Monika und ein herzliches Willkommen Dieter. Warum unterstützt ihr denn als Junge WeltleserInnen Karlsruhe die Aktion Unblock Kuba?
Nun, vielleicht sage ich zuerst einmal ein paar Worte zur Jungen Welt. Denn ich gehe davon aus, dass noch nicht alle Hörerinnen die Junge Welt wirklich kennen. Die Junge Welt ist die einzig linke, marxistisch orientierte Tageszeitung. Sie hat einen hohen Anteil an Hintergrundberichten und Analysen. Die Zeitung erscheint im Verlag 8. Mai und wird von einer Genossenschaft herausgegeben, die derzeit 2435 Genossinnen hat. Übrigens kann jeder Genossin werden. Weiter erscheint im Verlag 8. Mai die Musikzeitschrift Melodie und Rhythmus.
Die Junge Welt veranstaltet jedes Jahr im Januar in Berlin die internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz als wichtigster Jahresauftakt der Linken mit Vorträgen, Diskussionen, internationalem Kulturprogramm. 2021 muss wegen Corona die Konferenz leider ausfallen, aber sie wird als Livestream gesendet. Und die Teilnahme ist gratis. Der Erwerb von Spendentickets hilft bei der Finanzierung dieser Veranstaltung, die natürlich auch Geld kostet.
Der Verlag 8. Mai vertreibt überdies die Granma International, die Zeitung aus Kuba und Lateinamerika. Sie kann abonniert werden. Der Erlös aus diesen Abos geht direkt nach Kuba zur Unterstützung. Außerdem erscheint im Verlag jährlich der Soli-Kalender Viva la Havana.
Internationale Solidarität ist für die Junge Welt und für uns natürlich auch überaus wichtig. Sie steht ganz oben. So wie internationale Solidarität in Kuba auch das Handeln bestimmt. Das hat sich gerade wieder in der Corona-Pandemie gezeigt. Kuba schickte 3000 medizinische Mitarbeiterinnen in 28, unter anderem auch europäische Länder, um dort bei der Bekämpfung von Covid-19 zu helfen. Dabei hat aber die Blockade verheerende Auswirkungen auf Kuba. Wir wollen also mithelfen, die Menschen hier in Europa über die seit 60 Jahren andauernde Blockade zu informieren und die auf die verbrecherische Politik gegen Kuba aufmerksam zu machen. Deshalb unterstützen wir auch die Solidaritätsaktion Unblock Kuba.
Naja, ihr sagt jetzt, was Kuba alles toll macht und was der Verlag 8. Mai klasse macht und die junge Welt alles so gut macht. Aber warum ist Kuba eigentlich so wichtig?
Ja, nun seit der Vertreibung von Batista, dem vormaligen Diktator 1959 und dem siegreichen Ende der Revolution, musste sich Kuba gegen unzählige Angriffe und Terrorakte verteidigen, die maßgeblich von den USA ausgingen. Die sozialistische Regierung hat es unter schwierigsten Bedingungen geschafft, Sozialsysteme aufzubauen, die in Lateinamerika einmalig sind. Deswegen ist Kuba heute auch bei vielen Menschen zu Recht ein großes Vorbild. Die Erfolge der kubanischen Regierung stehen im krassen Kontrast zur Unterentwicklung ringsherum, zum Analphabetismus und zur Armut in den neoliberal regierten Staaten der Umgebung.
Und die Kubanerinnen und Kubaner haben natürlich das Recht, ihren eigenen Entwicklungsweg zu gehen. Wir setzen uns für gute Beziehungen deshalb mit Kuba ein, die Zusammenarbeit auch fördern. Jegliche destabilisierende Politik von außen muss deshalb beendet werden. Für uns hat Kuba deshalb eine sehr große Bedeutung.
Habt ihr in der Vergangenheit Unterstützungsaktionen gemacht für Kuba?
Na klar, haben wir das gemacht. Wir haben zum Beispiel schon mal lateinamerikanische Wochen durchgeführt. Da wurde jede Woche über mehrere Wochen hinweg ein Film gezeigt zu Lateinamerika, so zu Kuba, den Dokumentarfilm Kommandante von Oliver Stone und The Motorcycle Diaries, also die Reise des Jung Che. Der Höhepunkt dieser lateinamerikanischen Wochen war ein Solidaritätsfest, das von der Freundschaftsgesellschaft BRD Kuba veranstaltet wurde.
Die junge Welt ließ zum 90. Geburtstag 2016 in 20 deutschen Städten Großplakate kleben, um den Kommandanten in Chefe zu ehren. So war in Karlsruhe auch ein Plakat geklebt. Unser Beitrag zu dieser Geburtstagsaktion waren Spenden, die wir durch Soli-Cocktails erwirtschaftet haben. Auch durch andere Soli-Abende zusammen mit der Arbeiterinnen-Singegruppe Rotgarkehlchen konnten wir Spenden sammeln, die wir Kuba-Hilfsorganisationen zukommen ließen.
Darüber hinaus machen wir natürlich bei jedem Werbestand für die junge Welt auch auf das mögliche Abonnement der Granma International aufmerksam. Das Jahresabo gibt es übrigens schon für 18 Euro und wie ich das vorhin schon ausgeführt habe, kommt der komplette Erlös der Abonnementgebühren direkt Kuba zugute.
Aktuell, Unblock Kuba, habt ihr was geplant, weitere Unterstützung zu machen?
Im Moment ist es gar nicht so einfach durch die ganzen Einschränkungen, aber sobald es wieder gelockert wird oder nicht mehr notwendig ist, tendieren wir durchaus dazu, wieder das Bewährte aufzunehmen. Soli-Abende mit Cocktails oder Liederabende mit den Rotgrakelchen. Lesungen haben sich natürlich auch bewährt.
Und ein Bücherflohmarkt haben wir auch schon ins Auge gefasst. Aber wichtig ist uns bei all dem, dass wir die Unterstützung von Unblock Kuba nicht alleine angehen, sondern zusammen und in Absprache mit den anderen Unterstützergruppen hier aus Karlsruhe und natürlich auch vor allem mit unserer Zeitung der Jungen Welt.
Monika, Dieter, herzlichen Dank für das Interview und ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Aktionen für Kuba und ansonsten auch für eure Arbeit.
Wir bedanken uns auch.
Ja, danke dir.
Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Allen Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank für die Konzentration, eine Stunde nur Gerede anzuhören, ohne auch nur den geringsten Fetzen Musik. Wer nochmal recherchieren möchte, braucht im Internet nur einzugeben Unblock Kuba.
Es findet sich jede Menge Informationsmaterial im Internet und bei den Organisationen, die wir eben im Interview hatten. Vielen Dank auch an die Organisationen.